Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen. Heute greifen wir das Thema Nachhaltigkeitsreporting in einem Konzern auf. Und ich glaube, und ich muss sagen, in Staffel 1 habe ich schon darauf hingefiebert, dass ich Steffen fragen kann, ob er mir ein bisschen was erzählt dazu. Das weiß er aber noch gar nicht, das erzähle ich ihm erst jetzt. Ich habe vor der Nase Steffen Schwarzhöfler, der da war ich noch in der Uni, da hat er schon Nachhaltigkeitsmanagement gemacht. Dazu wird er ein bisschen mehr berichten. Und Steffen, ich freue mich tierisch, dass du da bist und ich bin gespannt, was du uns die nächsten halbe Stunde erzählen willst.
Hallo Alex.
Sei dabei beim Impact Festival am 30. und 31. Oktober in Frankfurt. Das B2B-Event für nachhaltige Innovationen bringt Unternehmen, Investoren und Startups zusammen, um die Transformation unserer Wirtschaft zu fördern. Bis dahin könnt ihr schon mal in den Podcast Impact Talk reinhören. Es lohnt sich.
Wie bist du ins Nachhaltigkeitsmanagement gekommen? Ich habe jetzt wie üblich auf LinkedIn geguckt. Du bist schon verdammt lange in dem Bereich. Wie bist du da hingekommen und was hat dich so motiviert?
Ja, wie bin ich ins Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen gekommen? Da gibt es eine schöne Antwort, die heißen könnte mit der Bahn. Das werde ich gleich erläutern, was das bedeutet. Prinzipiell ist das Thema Nachhaltigkeit schon irgendwie bei mir seit der Kindheit ein bisschen angelegt. Ich würde mal sagen, meine Eltern sind Althippies in gewisser Form. Und ich bin damit aufgewachsen mit dem Gedanken, ich werde niemals ein Auto fahren können, weil dann gibt es kein Öl mehr. Wir hatten früher zu Hause Solarspielzeug, das hat mein Papa aus der Uni mitgebracht. Und das heißt, sowas wie erneuerbare Energien kannte ich schon seit der Kindheit und die ist ja auch schon ein bisschen her. Das heißt, das Thema hat mich an sich schon viel interessiert. Und ich habe im Studium mir viele Gedanken zu solchen Themen gemacht, habe ein paar Praktika in die Richtung gemacht und dass das nun konkret mit Unternehmen verbunden wurde, war ein Praktikum bei der Deutschen Bahn, deswegen mit der Bahn dahin gekommen. Auch mit einem sehr absurden Bewerbungsgespräch an einem Bahnhof in Norditalien. Ich war gerade im Erasmus, wo ich mich mit dem damaligen Leiter Umweltreporting von der Deutschen Bahn getroffen hat. Der war nämlich im Nationalpark in der Schweiz besichtigen und fuhr dann mit dem Rad den Berg runter und wir trafen uns dann in einem kleinen Café in Norditalien sozusagen auf halber Strecke. Und das war damals ein Praktikum, wo es noch um den letzten Umweltbericht der Deutschen Bahn ging und ich hatte mir vorher nicht viele Gedanken darüber gemacht, dass das ja auch ein Thema für Unternehmen ist und nicht nur für die Politik. Also das heißt, Rio-Konferenzen und alles war klar, aber dass in Unternehmen wirklich Jobs vorhanden sind, die sich damit auseinandersetzen, dass man Nachhaltigkeit auch in die Wirtschaft bringt, das war neu für mich. Und da bin ich reingerutscht über dieses Praktikum damals bei der Deutschen Bahn, also fast 20 Jahre jetzt her. Und das war der letzte Umweltbericht und dann kam relativ schnell eigentlich würden wir auch gerne einen Nachhaltigkeitsbericht draus machen. Und so haben sich bei mir dann irgendwann Studium und freies Arbeiten im Nachhaltigkeitsmanagement-Bereich verbunden.
Abgefahren. Also ich glaube, das wird ein paar Bahnkollegen sehr glücklich machen, dass sie dich angefixt haben. Du bist heute bei Conti, Head of Sustainability. Wir haben schon zusammen, ich weiß gar nicht, vor 6, 8 Jahren zusammen auf irgendwelchen Bühnen über Reporting, vor allem war das im Kontext des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Da seid ihr ja schon weit drüber hinaus. Erzähl mir noch mal so ein bisschen so einen holistischen Blick, ohne jetzt auf euer Unternehmen zu gucken. Aber wenn du dir die Landschaft der großen Konzerne anguckst, ihr kennt euch, ihr interagiert, ihr kommuniziert miteinander. Wo stehen die ganz Großen momentan?
Es stehen alle gerade vor einem riesigen Berg. Denn das, was bei Nachhaltigkeitsreporting gerade passiert, ist ein bisschen ein Paradigmenwechsel. Nachhaltigkeitsreporting war über sehr lange Zeit ein, wie arbeiten wir daran, die Welt besser zu machen? Und durch viel Regulierung wandelt sich dieses Feld gerade in finanzmarktgetrieben, Transparenz, steuerungsgetrieben, in eine Transparenz, wo steht das einzelne Unternehmen in Bezug auf diese Transformation, wie gut kriegt es diese Transformation eigentlich hin? Und damit ändert sich auch ein bisschen die Qualität. Und da haben alle Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Dingen zu kämpfen, sodass es Unternehmen gibt, die in dem einen Bereich sehr weit vorne sind, beispielsweise in der Emissionsberichterstattung, die aber vielleicht Schwierigkeit haben, ihre menschenrechtlichen Risiken auf Euros in Strafregime einmal über den Globus zu beziffern und wie dann die Eintrittswahrscheinlichkeiten dazu sind. Also das heißt, man kann es mal, wenn du es gerne in einen Satz bekommen willst, Nachhaltigkeitsreporting wird gerade erwachsen, so wie das halt ist, wenn man erwachsen wird. Das weiß jeder auch noch aus seiner Teenie-Zeit. Da sind manche in manchen Dingen sehr weit vorne und dann manchmal doch relativ klein in einem anderen Kontext.
Das stimmt. Und wir hatten alle Pickel und haben uns manche Sachen getraut und manche waren wir sehr übermütig, ne? Oder manche Sachen auch nicht. Wie lange bereitet ihr euch schon auf dieses Report? Ich meine, das war ja nicht aus dem Nichts. Ja, die Regulierung kam ja auch. Ich weiß noch, ich habe als Praktikant damals, weiß ich gar nicht, 2010 oder sowas, habe ich noch so einen Report mitgeschrieben. Deutsche Nachhaltigkeitsverantwortliche wünschen sich Regulierung, um ein Level Playing Field zu haben. Ja, das ist auch ein paar Monate her. Wie lange bereitet ihr euch schon drauf vor?
Also die gesetzte Regulierung ist ja ein bisschen breiter als nur die CSRD, genau. Also die Sustainability Reporting Directive. Und die Regulatorik fing ja mit der Non-Financial Reporting Directive schon an, das heißt diese nicht finanziellen Erklärungen. Ich bin damals zu Conti gewechselt 2018 und habe dann gleich als erste Aufgabe bekommen, naja, wir hätten da so eine nicht finanzielle Erklärung und die soll bitte mit einer Vollprüfung gemacht werden. Also ich habe im August angefangen und die Vollprüfung war dann Ende Februar zu Ende.
Gute Einstieg.
Da bereitet man sich auf sowas dann doch nochmal etwas anders vor. Das kennt man dann und da muss man das professionalisieren. Dann schneidet man auch viele nicht so ganz wesentliche Dinge weg und versucht sich wirklich drauf zu fokussieren, was muss in so einen Bericht rein. Also deswegen das Trimmen auf eine Professionalisierung von Berichterstattung, im Prinzip seit ich bei der Continental auch begonnen habe. Ich habe damals auch im Bereich Nachhaltigkeit dann mit aufgebaut. In der jetzigen Form. Und wir haben dann relativ schnell gesagt, das sind Themen, die wir auch zusammen denken müssen. Auf die EU-Taxonomie hatten wir uns mit einem schönen Indikator vorbereitet und dann kam aber die Regulierung doch etwas anders und das ist so das Gemeine, wenn man sich darauf vorbereitet. Und jetzt gucken wir uns das als Paket an. Also bei uns heißt das Projekt, mit dem wir an dieser Regulatorik arbeiten, Big Five.
Ja.
So wie die Big Five von der Safari. Und uns halt vor auf den großen Elefanten. Das ist die CSRD mit den ESRS, also European Sustainability Reporting Standards. Das ist so ein Herdentier, ne? Der große Elefant im Raum, den sieht jeder, den hat jeder schon erkannt, dass er da ist und dass man was tun muss. Ja, dann haben wir noch die EU-Taxonomie, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Das ist bei uns in den Big Five der Büffel. Und der Büffel ist auch ein Herdentier. Und diese EU-Taxonomie ist gemeinerweise nicht nur eine Regulierung, sondern das ist eine Regulierung, die besteht aus ganz vielen Bestandteilen. Da kam immer noch mal was hinterher, sogenannte delegierte Rechtsakte und häufig gestellte Fragen und. Also eine riesige, unüberschaubare Herde, relativ kompliziert. Die sollte man auch nicht zu doll reizen, Büffel. Also das ist, die Taxonomie ist nicht so ganz ohne. Ist auch nicht unbedingt alles sinnvoll, was da drin steht, vor allen Dingen in der praktischen Anwendung. Also viel kann man mit diesen Zahlen nicht anfangen, an manchen Stellen gut gemeint, aber durchaus sehr kompliziert. Also damit arbeiten wir schon lange. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland, das wird gerne vergessen, aber das hat auch eine relativ umfangreiche Berichterstattung. Das ist bei uns das Nashorn, momentan sozusagen der Alleingänger auf weiter Flur und vom Aussterben bedroht. Da sind aber auch Berichtspflichten drin zu vielen Indikatoren im Menschenrechtskontext. Und das ist deutlich umfangreicher als das, was wir beispielsweise in der Taxonomie oder in der CSRD finden. Und da bin ich mal gespannt, die beiden Welten, wie die hinterher zusammenpassen werden. Denn sozusagen das Bild des Nashorns ist nicht damit getan, dass man den Elefanten und den Büffel fotografiert hat. Was dazu kommt, und das ist bei uns in dem Bild der Löwe, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, die führt ja quasi verpflichtende menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, Prozesse und darüber hinausgehend auch noch was zum Thema Klima mit Berichtspflichten, die dann wiederum über den Elefanten abgedeckt werden, über die CSRD. Und dieser Löwe kommt mit Sicherheit auch im Rudel. Da sind wir schon relativ sicher, dass es da allein schon durch die nationalen Umsetzungen viele, viele Dinge gibt, die man beachten werden muss. Und das Bild des Löwen passt dann auch König der Tiere, weil natürlich da andere Haftungsregelungen drin sind und auch vorgeschrieben wird, dass man was tut. Und hinterher ist dann die Berichterstattung nur noch das Ergebnis davon. Ganz formal frisst dann der Löwe das Nashorn, um Nashorn zu werden, um das jetzt ein bisschen. Und als letztes, und das darf man nicht so ganz vergessen, gibt es noch den Leoparden. Der Leopard ist bei uns in dem Bild der deutsche Corporate Governance Codex oder das Aktiengesetz, was da letztlich hintersteht. Und das schreibt Unternehmen vor, und zwar insbesondere den Unternehmensleitungen, also Aufsichtsräten und Vorständen, tief einzusteigen in Risikomanagement, interne Kontrollsysteme und Compliance-Systeme. Und das mag auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Nachhaltigkeitsberichterstattung zu tun haben oder mit Nachhaltigkeitsmanagement. Da steht aber auch drin, dass sich das auch auf Nachhaltigkeit bezieht. Sprich, es sind zwar sehr kleine Formulierungen, aber am Ende gibt es dann Aufsichtsrat und einen Vorstand, die auch dafür haften, dass das alles ordentlich gemacht wird mit einem Kontrollsystem. Und wenn sie das nicht erfüllen, dann haben sie halt hinterher Probleme. Und deswegen, das ist so ein bisschen das Bild von dem Leopard. Man merkt gar nicht, dass der sich anschleicht. Und dann kommt der auf einmal und mit voller Kraft und ist durchaus ein sehr gefährliches Tier. Und mit diesem Bild, mit diesem Big Five-Projekt arbeiten wir an den Themen, um eben mit einem integrierten Bild unterwegs zu sein und uns nicht nur auf die eine Regulatorik zu schmeißen, sondern eben auch die Interaktion von den Themen hinzubekommen. Und das Bild, das ehrlich gesagt hilft auch immer wieder, ein bisschen zum Schmunzeln zu bringen, dann nur ein bisschen vorbrochen.
Ich komme gar nicht aus dem Schmunzeln raus. Ist das Bild von euch oder was ist die Quelle dieser lustigen Safari-Anekdote?
Also wir haben uns das schon ausgedacht, okay. Das der Big Five an der Stelle. Ich habe irgendwo was von Big Three mal gelesen, das war in einem komplett anderen Kontext. Dann haben wir immer die Big Four der Prüfer an der Stelle, genau. Und dann habe ich gesagt, sind doch eigentlich fünf, lass uns Big Five machen, das passt mit Safari. Ja. Das ist am Anfang nicht überall top angekommen, aber jetzt können sich die Leute daran erinnern und das hilft auch im Unternehmen, weil ansonsten diese Abkürzung, die schmeißt man ja einfach nur noch durcheinander. Ja,
heißt, wenn ich zu euch ans Team klopfe und sage hier, pass auf, lass uns mal über den Büffel reden, weiß jeder, dass es um die Taxonomie geht.
Ich hoffe, und wenn du bei uns im Vorstand anklopfst oder im Aufsichtsrat, sollte das theoretisch auch funktionieren.
Challenge accepted. Also ich finde das Bild wirklich wunderbar, weil es auch wirklich ein schönes Bild gibt und aber auch, ne, wie du sagst, so die bekannten, wie sagt man, Anschleichmethoden, Anwesenheiten, Herdenformationen auch nochmal zusammenbringt. Ja, das ist echt ein spannendes Bild. Du bist jetzt seit fast 6 Jahren bei Conti. Und ich habe rausgehört, die ersten 6 Monate waren wirklich knackig. Wie seid ihr das Thema Reporting damals angegangen? Weil du hast eine ganze Safari vor dir, sitzt in deinem kleinen Jeep. Wie habt ihr euch die Themen genähert? Weil es ist ja, man muss auch sagen, und das ist ja wirklich meine persönliche Beobachtung, es ist auch viel Unsicherheit. Ne? Du hast ein LKSG, dann sagt der eine, nee, doch nicht. Und doch, jetzt wird wieder eine Abstimmung gemacht und so. Es verändert sich ja auch was. Du hast auch selber gesagt, ein Indikator hat sich dann nochmal verändert. Wie stellt ihr euch ein, dass es grundsätzlich habt ihr die Richtung drauf, aber seid flexibel, dass wenn es sich jetzt politisch oder organisationell sich was verändert, dass ihr gut drauf reagieren könnt, ohne wieder bei Null anzufangen.
Man braucht gute Nerven, das ist vielleicht das Erste. Das ist so ein bisschen, du hast jetzt das Bild von einem Safari-Jeep, ne? Das ist eher eine Safari zu Fuß, also man muss immer auf der Acht sein.
Ja.
Denn es kommt immer noch mal wieder was Neues. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon verabschieden, wie diese Prozesse laufen, dass sie sozusagen einem einen Plan geben, was man nun konkret erfüllen muss. Und dann arbeitet man das einfach nur ab. Ja. Und das ist eine Grundkultur, die man implementieren muss, dass dieser Prozess iterativ ist. Also dieses iterative Arbeiten, immer wieder in schnellen Zyklen unterwegs sein, das ist extrem relevant.
Ja.
Und das muss man hinkriegen als Grundstrukturierung. Das können auch nicht alle Leute, da haben auch nicht alle Leute Spaß dran, aber es hilft an der Stelle und das muss man von vornherein einfach als so ein Grundprinzip festlegen. Das Zweite, und das ist mindestens genauso relevant da drin, man darf den Reporting-Prozess nicht als einen reinen Reporting-Prozess betrachten. Und wenn es nur ein Reporting-Prozess ist, dann wird man Probleme bekommen, Wenn es Zahlen sind, mit denen gearbeitet wird, ist das was komplett anderes. Wenn das Aussagen sind, mit denen man versucht, auch selber Steuerungsprozesse zu initiieren, auf der Basis Entscheidungen zu treffen, dann ist das was komplett anderes. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich auch gar nicht so ein Freund davon, mit ausufernden Indikatoriken und Metriken unterwegs zu sein. Also das Erste, was ich damals bei Conti gemacht habe, ist radikal Kennzahlen aus dem Bericht rauszuschmeißen, dass okay. man sich auf das Wesentliche konzentriert und dann mit einem Nukleus arbeitet, der aber dann auch wirklich relevant ist und wo dann auch Kennzahlen drin sind, die in Steuerungsprozessen genutzt werden. Und dass man eben auch vorsichtig an den Stellen ist, wo man diese Kennzahlen so in dieser Form noch gar nicht generieren kann. Und ich sag mal, so ein Klassiker sind beispielsweise Scope-3-Emissionen, mhm. also die CO2-Emissionen, die in der Wertschöpfungskette entstehen, durch Lieferanten und Sub-Lieferanten, aber eben auch durch die Nutzung der Produkte. Das sind alles Modelle.
Ja,
das heißt, man muss noch beibringen, mit Modellen zu arbeiten.
Ja.
Und man muss hinkriegen, wer ist denn im Unternehmen eigentlich dafür zuständig, das Ganze zu steuern? Und deswegen sind an vielen Stellen eigentlich Reporting-Projekte Governance, Unternehmenssteuerungsprojekte. Und das ist natürlich deutlich schwieriger zu implementieren, aber dafür sorgt es dann auch dafür, dass eine andere Verantwortung gegenüber der Prozesse am Ende etabliert wird.
Und sag mir nochmal, weil du gerade sagst, ihr habt, und das finde ich ein mutiger Schritt, weil manchmal liegen ja auch so Emotionen hinter ein paar Indikatoren. Wie viel, grob, also wirklich ganz dicker Daumen, wie viel habt ihr weggeschnitten?
Also in 2018 habe ich gefühlt 60-70% der Indikatorik rausgeschnitten.
Wow.
Die im Nachhaltigkeitsbericht war, in Bezug auf das, was sich hinterher dann in der nicht finanziellen Erklärung wiederfindet. Aber das musste ja auch geprüft werden mit einer Vollprüfung.
Ja, genau.
Das heißt, man muss auch Gateways einführen. Was sind die Kontrollprozesse, damit es eine Kennzahl auch schafft, ja. diese Prüfung hinzubekommen? Und das ist nicht so ganz ohne, was dann eine Hürde ist. Und dafür muss man halt Instrumente einbauen. Man muss sehr genau sich darauf vorbereiten, warum ist das Datenmodell so, wie das Datenmodell ist. Mhm. Gibt es eine Alternative? Man muss im Prinzip auf jede Frage vorbereitet sein. Ja. Das geht nicht mit unendlich vielen Kennzahlen gleichzeitig.
Nee, das ist klar. Also ich beobachte das ja auch, dass man ganz viele, ne, gerade weil viele durch die neue Regulierung oder teilweise auch die Schärfung einer bestehenden, ne, Wesentlichkeitsmatrix ist ja auch nichts Neues, aber da wird auch schon viel diskutiert, lass uns die Themen zusammendampfen, weil dann haben wir es einfach auch an manchen Stellen ein bisschen einfacher und können uns auf das Wesentliche wieder konzentrieren, ne, weil es ja doch an manchen Stellen ausufern war. Und habt ihr es geschafft, dass es wirklich Steuerungskennzahlen sind oder sind es eher Steuerungskennzahlen für euch oder wie habt ihr den Value dieser Information auch einfach gesteigert, dadurch, dass ihr euch vielleicht auch ein bisschen fokussiert habt?
Ja, ein bisschen nein. Das Problem ist, man stellt dann gerade durch solche Wesentlichkeitsbetrachtungen häufig fest, dass das, was man eigentlich messen müsste, so in dieser Form gar nicht messen kann.
Yeah.
Das heißt, man rennt ein bisschen in die Falle rein, dass man einige Dinge vielleicht qualitativ steuern muss, die man gerne quantitativ steuern wollen würde. Und andere Dinge sich quantitativ für Instrumente eignen. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel CO2-Emissionen. Die Scope 1 und 2-Emissionen, das ist das, was beim Schornstein rauskommt in der eigenen Produktion und mit dem Stromverbrauch zusammenhängt. Das ist eine Kennzahl, die kann man perfekt messen. Die kriege ich mit einer Vollprüfung hin. Da kann ich jegliche Veränderungen von Jahr zu Jahr beschreiben. Ich kann sie erklären. Die kann ich in Vergütungsprozesse einbauen. Das heißt, ich kann wirklich, und das ist bei uns zum Beispiel so, da werden Vorstand und Führungskräfte auch danach vergütet, wie gut wir da drin sind, unser CO2 zu senken. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Scope 1 und 2 Emissionen bei uns weniger als 1% des gesamten Fußabdrucks ausmachen, wenn wir uns die Wertschöpfungskette angucken. Das heißt, die Nutzungsphase der Produkte, unsere Produkte wandern in Fahrzeuge beispielsweise ganz viel. Wenn sie in Fahrzeugen drin sind, dann produzieren sie bis zu 15, 20 Jahre Emissionen. Also nicht unsere Produkte, aber die Endanwendung. Dann haben wir ganz viele Materialien, die hergestellt werden. Und das zusammen ergibt einen Fußabdruck von ungefähr 100 Millionen Tonnen. Und wir sind bei unter einer Million Tonnen mit unseren eigenen. So, diese Scope-3-Emissionen, die sind aber modelliert. Das heißt, da arbeite ich mit Datenmodellen, die mir nicht so einfach ermöglichen, von Jahr zu Jahr die Veränderung auf Basis von wirklich konkreten Maßnahmen abzuleiten. Das heißt, die eignen sich für Transparenzprozesse,
mhm.
die mit Abschätzung. Sie eignen sich aber nicht für die Steuerung. Ich glaube, das ist ein Kern von einem Reporting und einem vernünftigen Nachhaltigkeitsmanagement, sauber zu differenzieren, was sind Indikatoren, die sich für Steuerungsprozesse eignen, welche nur für Dimensionierung, für Transparenz, wo dann die Steuerung qualitativ erfolgt, aber auf Basis von einer quantitativen Dimensionsabschätzung.
Ja, die Diskussion hatte ich mit Oliver, der bei der Autobahn ist. Ne? Der hat seinen Scope 3 ist auch was größer. Der sagt auch, ne, wir verlassen uns da auch auf Modellen und die sind nicht tagesaktuell. Ne, da gibt es andere Kollegen, die können, habe ich neulich wieder mit einem Kollegen geredet, der kann tagesaktuell sein, was seine Produkte für einen Fußabdruck haben. Aber wie du selber sagst, manchmal geht's einfach nicht. Da muss man mit dem Modell arbeiten und gucken, wie kann man auf dieses Modell ja Einfluss einfach ausüben durch seine eigene Tätigkeit. Ja. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und sag mal, um noch mal ein bisschen konkreter zu werden, hast du das Gefühl, oder was war dein Gefühl, diese Reporting-Saison, war die irgendwie, also im vergangenen Jahr, die letzten vielleicht 12, 16, 18 Monate, waren die irgendwie anders als die Jahre zuvor?
Der letzte Bericht jetzt für das Geschäftsjahr 2023, der war in der Hinsicht nichts Besonderes.
Okay.
Er war anstrengend, so wie die Jahre davor, halt mit einer Vollprüfung und mal wieder Taxonomie und mal wieder mit neuen Kategorien und neuen Interpretationen. Aber es war so ein bisschen Ruhe vorm Sturm. Ja. Ne? Also das ist auch bei mir im Team so organisiert, dass dieses Big Five-Projekt nicht von der gleichen Person gemacht wurde, wie die auch zuständig ist für die Berichterstattung, die dann auch für 23 gemacht wurde. Mhm. Parallel kann man das nicht fahren. Also die Ressourcen und auch die Ressourcen, die man einfach als Mensch und als Kopf dann hat, die sind ja auch eingeschränkt. Und ich glaube, das war deswegen man kann fast nostalgisch sagen, dass das letzte ruhige Reporting-Jahr, was man hatte als Nachhaltigkeitsabteilung. Und jetzt wird es halt anders. Ne? Man ist dann erwachsen ab nächsten Jahr oder quasi zumindest 18, sage ich jetzt mal. Man muss die Pflichten alle wahrnehmen. Das ist schon eine andere Art von Berichterstattung, die man dann für das Jahr 24 hat. Und man kann den Laden ganz schön aufhalten, wenn der Nachhaltigkeitsbericht dann nicht ordentlich fertig ist. Das ist ein rechtlich gleichgestellt mit der Finanzberichterstattung. Das ist eine nicht finanzielle Erklärung teilweise auch schon gewesen, aber es ist wirklich auch nochmal eine andere Dimension. Deswegen fühlte sich 23 so ein bisschen an wie, durchatmen wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber nochmal einmal tief Luft holen.
Ja, ich habe gehört, einige haben ja auch, ich sag mal, die Berichterstattung erstmal pausiert und erstmal nur im Hintergrund für sich geübt und so. Ihr seid aber weiter in die ganz normale Berichterstattung gegangen.
Das geht ja auch gar nicht anders.
Okay.
Also wir sind nicht jemand, eine nicht finanzielle Erklärung abzugeben.
Ja, okay.
Die geben wir jetzt, seit ich da bin, mit einer Vollprüfung ab. Da können wir jetzt nicht von heute auf morgen sagen, das lassen wir. Weil wir auch Indikatoren in Vergütungssystemen drin haben und auch teilweise in Finanzinstrumenten. Da haben wir uns vertraglich auch verpflichtet, die entsprechend mit einer Vollprüfung im Geschäftsbericht zu veröffentlichen. Also Pause machen ging nicht. Wir haben einen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht, der geht nochmal über einige Sachen hinaus. Den haben wir aber auch auf eine andere Art und Weise organisiert. Da wird viel aus verschiedenen Quellen zusammengesucht, gar nicht so viel neu geschrieben. Da sind aber auch die Scope 3 Zahlen drin beispielsweise. Die sind auch geprüft, allerdings mit begrenzter Sicherheit, also sozusagen eine Stufe weniger in der Prüfungsprüfer. Die haben wir natürlich weiter berichtet. Das ist ja auch die Grundlage für die weitere Berichterstattung. Also das war jetzt nicht sozusagen das riesige Zusatzprodukt der Nachhaltigkeitsbericht. Aber eine nicht finanzielle Erklärung kann man ja gar nicht aussetzen.
Nee, das ist klar. Aber wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, es sind einige gewesen, die haben erstmal, vielleicht waren die auch einfach von der nicht finanziellen Erklärung erstmal nicht betroffen, aber da seid ihr natürlich ganz anders unterwegs. Ja. Und wenn du jetzt wirklich, du hast gesagt, du hast das ganze Team auch darauf ausgerichtet, also ne, du hast nicht Big Five und letztes Jahresbericht zusammen in die Verantwortung geschickt. Wenn du jetzt wirklich in die nächste Saison guckst, die ist ja, wie du sagst, jetzt ist nicht ganz irrelevant, was da passiert, weil war es ja vorher auch schon nicht, aber jetzt nochmal ganz andere Dimensionen. Ne, wenn man mit 18 zitternderweise das erste Mal in seinen alten Lupo steigt, was kommt da jetzt auf euch zu?
Also es ist zum einen anders, dass man, also Größenabschätzung, ungefähr 100 Seiten im Geschäftsbericht verantwortet, mit je nach Zählweise, ich meine, da gibt es ja die schöne Zählweise, die nur auf 800 Datenpunkte, das heißt nicht Zahlen, sondern 800 Angaben. Gibt aber auch eine Zählweise, die kommt auf 4000. Also man hat einfach einen riesigen Umfang, den man betreuen muss. Das muss alles stimmen, das muss alles funktionieren und das musste jetzt alles in sehr kurzer Zeit gemacht werden. Das heißt, der Stresslevel vom ersten Report sieht natürlich komplett anders aus als vom zweiten oder dritten. Das heißt, man muss sozusagen einmal es durchschaffen und dann ist es, glaube ich, wieder einigermaßen in Ordnung. Dann muss man eine ganze Ecke nachbessern. Da wird nicht alles perfekt sein, bei weitem nicht. Da wird es viele Dinge geben, wo man selber sagt, da müssen wir eigentlich noch mal ran. Aber es ist so, bei Berichten ist ja das Schöne, wenn man einmal einen Bericht geschrieben hat, dann kann man im Jahr danach auf ganz viel aufsetzen. Und das ist natürlich ein riesiger Lernschritt, der einen dann doch etwas optimistischer stimmt bei allem anderen, was noch an Chaos dazukommt in die Berichterstattung. Aber man hat eine Basis, mit der man starten kann, die doch deutlich größer ist als das, was man jetzt
hat. Ja, klar. Wenn jemand noch nicht betroffen ist oder erst in ein oder zwei Jahren, was würdest du denen jetzt schon an die Hand geben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, pass auf, das ist uns jetzt schon aufgefallen, achtet da drauf?
Im Detail natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube, dass man ein vernünftiges Projektsetting braucht. Ich glaube, man sollte sich nicht zu schnell in Details treiben lassen, denn gerade wer später dran ist, hat den riesigen Vorteil, ganz, ganz viele Berichte lesen zu können und bei jeglichem Thema, auf das man stößt, auf eine Lösung zu setzen, die jemand anders schon gefunden hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass für Indikatoren, die wir vollkommen kompliziert finden, irgendjemand anders eine einfache Lösung gefunden hat. Und andersrum kann es halt auch sein, dass wir für irgendeine Angabe eine vernünftige Lösung gefunden haben, die jemand anders einfach nicht gefunden hat. Sodass, glaube ich, das Voneinanderlernen ein riesiger Vorteil ist. Und ich glaube, dafür ausreichend Kapazitäten einzuplanen, wäre etwas, was ich jedem empfehlen würde. Bestimmt holt man sich auch irgendeinen Berater mit dazu, aber ich würde auch jedem empfehlen, wirklich viele Dinge selber zu lesen, um ein Gefühl zu bekommen, weil natürlich auch jeder Berater nur eingeschränkten Blick auf eine bestimmte Menge hat. Und ich glaube, für viele Dinge muss man einfach ein Grundgefühl selber entwickeln, wie man damit umgehen will.
Ja, klar. Und ich habe immer das Gefühl, und das ist jetzt vielleicht auch aus unserer Historie, wir haben ja auch schon oft beim Kaffee über bestimmte Fachthemen einfach gesprochen, und das vertraulich. Und wussten wir, dass wenn jemand anders mit einer Tasse Kaffee kommt, dass der davon nichts erfährt, dass man ja auch ein paar Tipps und Tricks sich gegenseitig einfach austauschen lässt. Das muss ich sagen, habe ich Nachhaltigkeitsmanagement gelernt, ja. Das ist ja unglaublich wertvoll in unserer Szene irgendwie so, ja. Das ist, finde ich, schon echt beeindruckend. Deswegen werde ich so komplett nachvollziehen, dass man auch mal wirklich mal guckt, wie haben die das dargestellt oder das analysiert oder zusammengebracht und dann ja teilweise auch in den Dialog zu gehen und sagen, sag mal, kannst du mir mal erklären, wie seid ihr da darauf gekommen? Wir sind eine komplett andere Branche, aber haben ähnliche Herausforderungen. Wie geht ihr damit um? Und damit ist ja eigentlich oft eine große Offenheit bei uns verbunden. So habe ich dich jetzt auch oft erlebt, dass man einfach in den Austausch geht.
Genau.
Und sag mal, ich will noch mal ganz kurz, weil das, was ihr ja tut, ist ja auch oft eine Sammlung von Informationen von anderen, die zugeliefert werden. Gerade du hast LKSG, CSDDD und sowas gesagt. Da kommen natürlich auch viele Informationen von anderen. Ist es auch so, dass ihr eure ganzen Lieferanten, also vielleicht in der ersten Stufe, aber auch, wie du sagst, mit ganz vielen Subs dahinter, jetzt schon viele Informationen einsammelt? Und wie geht ihr damit um, dass die ja teilweise vielleicht ja auch komplett überfordert sind mit den vielen Informationen, die ihr braucht?
Ja, das ist ein großes Thema. Und jetzt würde ich die Antwort vielleicht überraschen. Ich will gar nicht so viel von meinen Lieferanten wissen. Und zwar aus folgendem Grund. Nehmen wir mal dieses Beispiel der Scope-3-Emissionen. Das heißt, das sind die Emissionen, die wirklich in der gesamten Lieferkette anfallen. Und gesamte Lieferkette heißt natürlich nicht nur mein direkter Lieferant, sondern auch deren Sublieferant und Sub-Sub und so weiter bis runter zur Mine, bis zur Plantage. Das bedeutet, wenn ich da wirklich Primärinformationen haben wollen würde, dann müsste mir mein direkter Lieferant für das einzelne konkrete Produkt ja Primärdatenzahlen liefern können bis runter zur Mine. Das wird keiner können. Sprich, selbst wenn mir dann irgendwie 5 oder 10% was zurückmelden, dann muss ich ja mit dem 90% Rest noch was anderes machen. Dann sollte ich mir gut überlegen, ob ich nicht prinzipiell mit einem Modell arbeite, was auch auskommt ohne diese Datensätze. Und ich glaube, das ist das ein bisschen, worauf sich viele größere Unternehmen am Ende hinbewegen werden, dass man sich anguckt, wie kriege ich Zahlen modelliert, die eigentlich auf eine Informationsbasis aufsetzen müssten, die es so in dieser Form eigentlich gar nicht gibt. Da sprechen die ESRS, also die europäischen Berichtsstandards, eigentlich gegen, weil die sagen, man muss unbedingt Primärdaten und man muss so viel probieren wie möglich. Also ganz ehrlich, ich halte das für absoluten Wahnsinn. Und wenn eine Kommission irgendwie Bürokratie vereinfachen will, dann sollte sie das auf jeden Fall wegnehmen. Das ist ein pures, sinnfreie Zahlen hin und her schieben. Da kann man mal einmal in den CO2-Grenzausgleichsmechanismus reingucken, wo sowas auch versucht wird. Das System kollabiert gerade auch wegen solcher Anfragen. Also ich bin da kein Fan von irgendwie den Versuch, so pseudogenaue Zahlen zu sammeln, weil wenn ich ganz oft 80% mit 80% multipliziere, kommt da auch nichts Sinnvolles mehr raus.
Das ist klar. Ja, klar. Ja. Weil ihr liefert ja auch Daten zu. Ne? Es gibt ja, eure Kunden nutzen ja auch eure Daten. Ne? Es geht ja dann weiter. Ne? Und dann, wenn ihr schon in der Ungenauigkeit arbeitet, das wird ja einfach weitergetragen.
Ja, und das merkt man ja auch in vielen Prozessen. Also wir merken das jetzt auch, dass, sagen wir mal, so ein riesiges Hoch vor einigen Jahren war, dass man detaillierteste Datensätze liefern sollte, beispielsweise zu unseren Scope 1 und 2 Emissionen, also zu den eigenen CO2-Emissionen. Dann haben wir damals schon immer den Kunden die Frage gestellt, was wollt ihr denn mit diesen Zahlen machen? Die könnt ihr doch mit nichts verrechnen. Ja, wir wollen sie trotzdem haben. Mittlerweile sind die Zahlen auch nicht mehr die beliebtesten, nach denen gefragt wird. Aber ich glaube, man muss sehr aufpassen, dass man jetzt nicht selber in so eine Datensammelwut verfällt, ohne sich zu überlegen, ob man mit den Daten, die zurückkommen, was anfangen kann. Denn am Ende reden wir über geprüfte Kennzahlen. Und ich mache lieber ein einfaches Modell, wo ich genau weiß, was die Schwäche des Modells ist, dass ich mir viele, viele Fehlerquellen reinhole und dann nicht mal mehr beurteilen kann, was für eine Zahl ich vor mir habe.
Ja, absolut. Völlig richtig. Ich war nur neulich bald wieder bei einer Veranstaltung mit Einkäufern. Die waren immer noch in der Datensammelwut. Natürlich kam es auch da viel die Softwareanbieter, die ganzen Dashboards vertreiben wollten, wo ich dachte so, boah, wer, und auch immer dieser Utopie, dass man die absoluten Primärdaten kriegt, wo ich denke, das ist da sind so viele Akteure dazwischen. Wie soll das funktionieren? Klar, es wird vielleicht in 10, 20 Jahren soweit sein oder vielleicht auch früher, aber das dauert einfach noch. Jetzt sind wir noch gar nicht da und wie du sagst, mit Modellen zu arbeiten ist dann sehr viel näher und einfacher und bildet wahrscheinlich auch die großen Hebel ab, mit denen man wirklich arbeiten kann und eine Veränderung auch herbringen.
Ja, aber ich glaube, es ist eine Illusion, dass auch nicht in 10 oder 20 Jahren, ne? Das Beispiel ist ja immer CO2, nach dem Prinzip, wenn man die ganze Kette mit CO2-Daten ausstatten würde, dann müsste das doch eigentlich gehen. Ich nehme mal ein Beispiel, wir vertreiben High-Performance-Computer, also quasi die Hauptrechner von Autos. Die bestehen aus einem Gehäuse, die bestehen aus Platinen, da sitzen Chips drauf. Also quasi, man kann so sagen, fast alles, was es auf der Welt an Materialien gibt, findet sich in sowas dann wieder. Die kommen von überall auf der Welt, werden da zusammengebaut und haben 10, 20, 30, 40 Produktionsstufen manchmal, die dann dazwischen sind, wenn man alle Teile nimmt. Das heißt, an so einem Bauteil könnten hinterher ohne Probleme Zehntausende Sublieferanten oder potenzielle Sublieferanten stehen, weil die ja zum Teil dann auch wieder wechseln. Jetzt nur mal bei CO2 ist das ja noch einfacher vorzustellen, dass da sozusagen jeder immer sagt, okay, so und so viel Euro hat es gekostet und das ist das CO2, was in diesem Schritt wieder mitgeht. In der Theorie noch denkbar. Nur jetzt muss man sich mal vorstellen, das ist nicht mit CO2, sondern dann machen wir das nochmal mit Wasser, mit den Emissionen, die in Wasser gehen, mit den Luftemissionen. Dann ist das ja nicht ein Wert, der zusätzlich da dran hängt, sondern wenn ich über Primärdaten in der Breite rede, dann sind das ja Unmengen an Primärdaten, die da noch zusätzlich dranhängen. Das wird keiner in der Welt jemals abdecken. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ganz viel ist gar nicht relevant. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung und das, woran die Berichtsstandards auch wirklich gerade scheitern, sich auf relevante Dinge zu konzentrieren. Und momentan ist vieles von dem ein bisschen, man traut sich nicht über den Weg und lieber mal alles und dann gucken wir, was davon wirklich relevant ist.
Und eigentlich, und da will ich so ein bisschen schon fast in die Endphase unseres Gesprächs eintauchen, eigentlich hat man ja ein hehres Ziel. So beobachte ich und wünsche ich mir das immer, aber das vielleicht bin das auch nur ich, dass man ja nicht nur das Reporting will machte, sondern du sagtest ja auch, ne, dass man ja was verändern möchte. Ne? Und was sind die Hauptindikatoren, um eine Veränderung oder einen Status quo zu erheben, um dann die Veränderung ja auch zu messen eigentlich. Ne? Was ist so dein Gefühl, weil ich habe das Gefühl, momentan geht es alles um Reporting. Transformation, Veränderung, regenerative Businessmodelle, sonst was, wie man das nachher nennt, das ist gar nicht so wirklich Thema momentan. Hast du das Gefühl, wir kommen bald aus diesem Reporting-Fokus raus und weiter in die Veränderung?
Ich glaube, dass wir da eine Bias haben als Nachhaltigkeits-Community.
Das kann sein.
Ich glaube, außerhalb der Nachhaltigkeits-Community findet viel von dieser Transformation statt. Ja. Nachhaltigkeitsmanager sind nicht mehr im Zentrum der Transformation an allen Stellen. Denn die Nachhaltigkeitsmanager kommen ja meistens dann immer ins Spiel, wenn irgendetwas Neues sich als Prozess aufmacht. Viele von den Themen, die Nachhaltigkeitsmanager bearbeiten, wandern irgendwann in Fachabteilungen und werden dort als ganz normaler Prozess gemanagt. Ich glaube, viele Dinge, wo wir vor 10 Jahren, 20 Jahren noch die einzigen waren, die da irgendwie aussagefähig zu waren, zu denen sind wir vielleicht gar nicht mehr aussagefähig als Nachhaltigkeitsmanager, weil es schon längst andere Abteilungen gibt, die das eigentlich viel, viel professioneller und tiefgehender schon bearbeiten können. Das, was bei uns auf dem Schreibtisch gerade liegt, das ist ganz viel Reporting und Regulierung. Und ich glaube, deswegen entsteht so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Nachhaltigkeit gerade nur um Reporting und Regulierung geht. Wenn ich in unsere einzelnen Geschäftsbereiche reingucke, dann ärgern die sich natürlich auch über die ganze Regulierung, aber da passiert auch ganz viel Transformation. Deswegen ist das, glaube ich, eine Färbung, die wir gerade feststellen durch den Blick von den Leuten, mit denen wir reden.
Das ist ein schönes Bild. Wenn du sagst, das Zentrum der Transformation ist woanders, du sagst in den Geschäftsbereichen, ist das eine andere Personengruppe? Ist das ein anderer Beruf? Kannst du das irgendwie eingrenzen? Wem muss ich mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, was machst du da?
Ja, machen wir mal das Beispiel. Bei uns, wir haben zum Beispiel Nachhaltigkeit und Umwelt voneinander getrennt. Und der Kollege, der sich mit Umweltmanagement bei uns beschäftigt, hat eine Dekarbonisierungsroadmap aufgesetzt, wo er wirklich mit den operativen Bereichen, also mit den Leuten, die für unsere Werke zuständig sind und normalerweise einfach wirklich ganz normal die Investitionen in die Werke steuern, Produktionsmaschinen und so weiter, ein Programm aufgesetzt. Wirklich ganz sauber, welche Hebel werden wann bearbeitet. Es gibt wirklich für die ganzen Werke einen Fahrplan, wie die klimaneutral werden können. Vor 10, 20 Jahren hätte da die ganze Zeit noch jemand von Nachhaltigkeit dabei sitzen müssen. Also der Kollege, der Umwelt betreut, bei dem muss ich überhaupt nicht dabei sitzen. Und der muss auch schon wieder dann bei den Kollegen, die dann die Maschinen einkaufen, die Effizienzprojekte machen, die Erneuerbaren reinbringen, nicht mehr sitzen. Weil die haben verstanden, in welche Richtung sich die Transformation bewegt, was die Guiding Rates sind, die Rahmenbedingungen. Und die machen das jetzt einfach. Die setzen das jetzt einfach Schritt für Schritt um. Jetzt ist die Rolle von Nachhaltigkeit an der Stelle, das auch zu messen, dass die Transformation sich auch wirklich in die Richtung bewegt. Aber man ist nicht mehr im Driver's Seat, dass man überhaupt anstoßen muss, das, was passiert. Anderes Beispiel, das Thema Kreislaufmaterialien, also Recycled und Content in die Produkte reinzubringen. Das hat mittlerweile auch jeder verstanden, dass das da rein muss. Und die Experten sind dann die Kollegen, die in den R&D-Abteilungen sitzen, die Materialkundler, die Materialeinführung machen, die Produktentwickler. Die machen das anders als Nachhaltigkeitsmanager und die brauchen auch Nachhaltigkeitsmanager, wie das dann wieder in Berichtsstandard wird anerkannt. Wie kann ich jenes rechnen? Ist das denn nun wirklich nachhaltig? Kommt da irgendwie noch was an Menschenrechtsthemen rein? Aber die Grundbewegung machen die von ganz alleine. Und ich glaube, da müssen wir vielen Kollegen auf die Schultern klopfen, die eigentlich die Transformation gerade vorantreiben.
Ist echt, das ist ja auch immer so ein Zielbild, ne? Dass man das ja eigentlich sich als Nachhaltigkeitsverantwortlicher irgendwo überflüssig macht, in bestimmten Bereichen, Prozessen vielleicht auch ganz irgendwann, weil es einfach irgendwo, wie du sagst, von R&D bis Werksveränderung und sowas einfach gelebt wird. Das ist ein schönes Bild. Ja. Ich schließe gerne diese Podcasts ab mit einer Frage. Und das ist wirklich an dich, Steffen. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist mein irgendwie so ein persönlicher Hebel, wo du sagst, ne, hier will ich was für nicht die Company, so, oder vielleicht mit der Company, das kann auch sein, aber wo du in unserer Gesellschaft irgendwas veränderst, für dich merklich oder vielleicht auch nur ganz minimalst?
Ja, sehr gerne. Also ich würde das Bild anders zeichnen, was du gerade gesagt hast. Für mich schafft sich Nachhaltigkeitsmanagement in keiner Weise ab, sondern Nachhaltigkeitsmanagement bleibt als Navigator mit an Bord und bleibt auch an Bord, zu messen, ob sich die Transformation nun wirklich in die richtige Richtung bewegt und eben auch durchaus die Akzente zu setzen. Das heißt, wo muss ich mehr gewichten, wo muss ich nachsteuern? Und viele Dinge passieren an den Schnittstellen und müssen erstmal organisiert werden. Und deswegen sind sozusagen das, was ich selber erreichen will und wo ich glaube, wo wir alle als Nachhaltigkeitsmanager riesige Beiträge leisten können, ist das gerade Beschriebene, hinzukriegen, dass viele Dinge ganz normal sind und die nächsten Dinge, auf die man gerade guckt, die man für unmöglich hält, dass man das irgendwie hinkriegt, dass die in ein paar Jahren auch einfach ganz normal sind. Also ich will mich nicht abschaffen, weil da kommt immer was Neues und wir müssen mal gucken, ob es klappt. Aber ich will hinkriegen, dass dieser Berg, ne, dass dieser Safari, wenn wir wieder in das Bild vom Anfang zurücksteigen, dass die einfach Spaß macht und dass das das Normalste der Welt ist, dass da Elefanten rumlaufen und Büffel und Nashörner und Löwen und Leoparden und dass man vor denen keine Angst haben muss. Man muss sich halt passend dazu verhalten, Kamera raus, Foto machen und genießen.
Was ein zauberhaftes Bild am Ende. Ich muss sagen, ich habe so den Eindruck, das, was ihr macht, und deshalb wollte ich auch dieses Gespräch dezidiert mit dir führen, genialer Blick, und ich glaube, ihr seid einfach schon ein paar Schritte weiter, und ich glaube, der Mittelstand, der grobe Mittelstand, der kleine Mittelstand, die beobachten ja auch viel, ne, und werden hoffentlich auch ein paar Sachen sich abgucken, ein paar Sachen überspringen. Da seid ihr ein schöner Leuchtturm, was ihr da macht. Also das kann ich wirklich nur mal so als Außenstehender beobachten, feststellen. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was hier passiert. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Offenheit. Ich freue mich auf, also diese Story mit den Big Five ist wirklich der Oberkracher. Ja, das werde ich vielleicht mal öffentlich mopsen, aber natürlich immer mit Quellenangaben.
Vielen Dank für das Gespräch, Alex.